Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Bundesregierung senkt die Mehrwertsteuer auf Gas von 19% auf 7%. Die Inflation im Euroraum bleibt auf Rekordniveau. Die Betriebe in Deutschland finden keine geeigneten Azubis. 4 von 10 Ausbildungsplätzen bleiben unbesetzt. Und auch das eine Meldung von heute. Verkehrsminister Wissing will Deutschland zu einem Fahrradland machen. Nur ab wann? Das hat er nicht gesagt. Das sind die Themen dieser Sendung. Mein Name ist Jonas Rehse. Herzlich willkommen.
Die Bundesregierung hat heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf 7% abzusenken. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz wird so lange gelten, wie die Gasbeschaffungsumlage erhoben werden wird, also bis zum 31. März 2024.
So Bundeskanzler Olaf Scholz heute Mittag. Die Verbraucher sollen entlastet werden und der Staat solle nicht profitieren, wenn auf höhere Gaspreise automatisch auch mehr Steuern anfielen. So die Begründung. Eine komplette Steuerbefreiung war ja mit der EU nicht zu machen. Wie ist dieser Kompromiss jetzt zu bewerten? Jörg Münchenberg ist mir aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Jörg, wie fallen denn die Reaktionen vor allem von den Ökonomen darauf aus? Da gab es ja im Vorfeld ganz unterschiedliche Forderungen.
Ja, also die fallen tatsächlich sehr unterschiedlich aus, muss man sagen. Zum Beispiel sagt Jens Südekum vom Institut für Wettbewerbsökonomie in Düsseldorf, das Ganze sei wenig zielgerichtet, die Maßnahmen. Außerdem würden Anreize zum Gassparen ausgehebelt. Von der Verbraucherschutzzentrale kommt eigentlich auch ziemlich viel Kritik, muss man sagen. Da sagt deren Energieexperte Sieverding, das sei jetzt wieder das Prinzip Gießkanne, von dem ja auch vor allem Gutverdienende profitieren würden. Und außerdem wäre es eigentlich viel sinnvoller gewesen, dass die Umlage, dass man auf die verzichtet hätte, die also quasi auf die Gaskunden umzulegen, sondern hätte das gleich aus Steuermitteln finanzieren sollen. Und gut, dass Klimaschutzminister und Energieminister Robert Habeck von den Grünen natürlich die Maßnahme gut findet, davon kann man natürlich ausgehen.
Davon kann man ausgehen, ja. Wenn man das jetzt gegenrechnet, bei höheren Gaspreisen steigen ja automatisch eigentlich auch die Steuereinnahmen. Nominal zum Beispiel, zumindest bleibt unterm Strich jetzt weniger Geld für den Staat oder mehr?
Also es bleibt tatsächlich weniger Geld für den Staat übrig. Das Bundesfinanzministerium hat heute Zahlen veröffentlicht, dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Erdgas bis zum Jahr 2024 zu geschätzten Mindereinnahmen von 5 Milliarden Euro führen würde. Man muss es ja so sehen, dieser ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7%, der gilt ja jetzt nicht nur für die Umlage, für die Gasumlage, sondern eben für Erdgas an sich. Und rund die Hälfte aller Haushalte hierzulande heizt ja mit Erdgas. Die nun profitieren natürlich alle von dem reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und die Bundesregierung sagt eben letztlich, fiele durch diese Steuersenkung jetzt die Entlastung am Ende höher aus als die Belastung durch die Gasumlage. Wobei man auch sagen muss, das ist nicht ganz unumstritten. Es gibt auch manche Experten, die sagen, das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie viel Gas am Ende verbraucht wird und wie sich natürlich vor allem der Gaspreis weiterentwickelt.
Jetzt soll neben der Beschaffungsumlage noch eine weitere Gasspeicherumlage kommen. Für wen und warum?
Naja, das ist hat mit gesetzlichen Vorgaben zu tun und auch mit den höheren Gaspreisen. Also diese neue Umlage, die die Tochtergesellschaft der Ferngasnetzbetreiber hier Trading Hub Europe heute Mittag veröffentlicht hat, ist eben eine Gasspeicherumlage und damit soll quasi der Aufwand, den THE betreibt, um die Gasspeicher zu füllen, ersetzt werden. Und diese Umlage geht an die Gasversorger, aber am Ende natürlich auch wird an die Kunden weitergereicht. Es gibt übrigens noch eine andere Umlage, und zwar die für Regelenergie. Das ist Gas, das genutzt wird, um das Netz zu stabilisieren. Ja, und rechnet man das alles zusammen, dann kommt da noch mal was obendrauf bei einem Durchschnittshaushalt von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr und 7% Mehrwertsteuer könnten das eben noch mal 135 Euro sein, die zusätzlich zur Gasumlage dann gezahlt werden müssen.
Da frage ich mich jetzt natürlich, warum hat die Bundesregierung diese zwei neuen Umlagen, so nenne ich sie jetzt mal, nicht einfach mit dieser ersten Beschaffungsumlage zusammen angekündigt, denn heute diese Mehrwertsteuersenkung, das wirkt für mich so ein bisschen konfus, zumindest sehe ich da keinen klaren Plan. Stimmt das?
Naja, also dass der Bundeskanzler ausgerechnet heute, wo auch diese beiden neuen Umlagen da bekannt geworden ist, vor die Presse gegangen ist, das war natürlich dann wohl schon geplant, aber tatsächlich stellen sich schon viele Fragen. Olaf Scholz hat ja heute Mittag auch ein drittes Entlastungspaket angesprochen, hat gesagt, Gerechtigkeit spiele dabei eine zentrale Rolle. Jetzt geht aber die Ampel eigentlich mit der Senkung der Mehrwertsteuer ja doch wieder nach dem Prinzip Gießkanne vor, denn davon werden natürlich alle Gashaushalte profitieren, auch die Gutverdiener. Also das Ganze, muss man sagen, wirkt in sich nicht ganz stimmig.
Die Maßnahmen der Bundesregierung aufgrund der hohen Energiepreise. Danke, Jörg Münchenberg nach Berlin. Und die Energiepreise sind maßgeblich mitverantwortlich für die hohe Teuerungsrate. Im Euroraum bleibt die Inflation weiter auf Rekordniveau. Holger Beckmann.
Im Juli sind die Preise innerhalb eines Jahres um 8,9% gestiegen, wie das Statistikamt der EU-Eurostat heute in Luxemburg mitteilte. Das entspricht der höchsten Teuerungsrate, die in der Europäischen Währungsunion jemals gemessen worden ist. Im Juni hatte der Wert noch bei 8,6% gelegen. Stärkster Preistreiber ist nach wie vor die Energie. Haushalte und Unternehmen mussten dafür zuletzt fast 40% mehr Geld ausgeben als noch vor einem Jahr. Allerdings hat sich dieser Preisanstieg verglichen mit dem Juni hier zumindest etwas verlangsamt. Deutlich teurer geworden sind dagegen Lebensmittel. Hier kosteten unverarbeitete Produkte 11,1% mehr. Dienstleistungen schlugen mit einem Plus von 3,7% zu Buche. Um gegen das Rekordniveau der Inflation vorzugehen, hatte die Europäische Zentralbank im Juli nach 11 Jahren zum ersten Mal die Leitzinsen erhöht um einen halben Prozentpunkt und sich von der Nullzinspolitik verabschiedet. Eigentlich strebt die Zentralbank eine langfristige Inflationsrate von 2% an.
Ja, und damit dürfte ein weiterer kräftiger Zinsschritt der EZB immer wahrscheinlicher werden und damit auch eine weitere Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten. An den Finanzmärkten ist die Angst vor einem Abschwung, vor einer Rezession deutlich zu spüren und auch an diversen Parametern abzulesen. Brigitte Scholtes hat sich mit Charts und Zinsen beschäftigt und natürlich auch mit dem Blick in die USA. Da ist man schon weiter.
Die amerikanische Notenbank Fed hat in den letzten Monaten schon kräftig an der Zinsschraube gedreht. Seit Mitte März stieg der Leitzins von 0 bis 0,25% auf die Spanne von 2,25 bis 2,5% Ende Juli. Und das dürfte noch nicht das Ende sein. Die Fed tut das, obwohl sich die Konjunktur abschwächen könnte. Das zeigt sich an den Marktzinsen, denn die Anleihen mit kurzen Laufzeiten rentieren höher als die mit noch langer Laufzeit. Fachleute sprechen bei einer solchen Entwicklung von einer inversen Zinsstrukturkurve. Üblicherweise erwarten die Investoren ja eine höhere Rendite, wenn sie ihr Geld für längere Zeit dem Staat leihen. Warum das so ist, erklärt Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank.
Die Geldpolitik hat einen deutlich stärkeren Einfluss auf das kurze Ende der Zinsstrukturkurve als auf das lange. Das heißt, das kurze steigt, wenn die Notenbank die Zinsen anhebt, während das lange bei sich eintrübenden Konjunkturausblick dann tendenziell eher sinkt.
In den meisten Fällen ist in den letzten Jahrzehnten eine Rezession eingetreten, wenn die Zinsstrukturkurve sich so verändert. Das aber dürfte die Fed nicht bremsen, glaubt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Die Angst, dass das vielleicht die Wirtschaft in Zukunft abbremsen könnte, schwingt mit. Aber der Fokus der amerikanischen Volkswirtschaft ist ganz klar die Bekämpfung der Inflation. Und man nimmt auch konjunkturelle Bremsspuren in Kauf.
Ohnehin hatte sich die Wirtschaft in den USA in den ersten beiden Quartalen schon schwächer entwickelt. Doch im laufenden Quartal dürfte sie wieder gewachsen sein. Auch für den Euroraum rechnen Ökonomen und auch die EZB mit einer Abschwächung der Wirtschaft. EZB-Direktorin Isabel Schnabel schloss gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters eine technische Rezession nicht aus, also sinkende Wachstumsraten in 2 aufeinanderfolgenden Quartalen. Dabei dürfte aber die Inflationsrate, die im Juli im Euroraum bei 8,9% gelegen hatte, weiter steigen. Die liegt damit weit über den 2%, bei denen die EZB Preisstabilität sieht. Noch aber ist die Zinsstrukturkurve normal, liegen also die Zinsen im Euroraum am kurzen Ende niedriger als auf lange Sicht. Die EZB hinke der Fed schließlich auch hinterher, sagt Michael Holstein von der DZ Bank.
Die EZB hat ja erst eine Zinserhöhung gemacht, während die US-Notenbank schon eine ganze Reihe von Zinserhöhungen durchgeführt hat. Allerdings muss man sagen, dass wir auch im Euroraum schon nach dem nächsten Zinsschritt der EZB, zumindest wenn das denn ein großer sein wird im September, aber auch dann in den Bereich von der inversen Zinsstrukturkurve kommen können.
Und das dürfte auch nicht der letzte Zinsschritt gewesen sein, meint der Ökonom. Denn weil die Inflation so hoch sei und auch im Herbst weiter anziehen dürfte, werde die EZB wahrscheinlich bis in das nächste Jahr hinein die Zinsen anheben, damit sie die Preissteigerung in den Griff bekomme und die Inflationsrate wieder in Richtung 2% sinken werde.
Soweit der Bericht von Brigitte Scholtes. Ja, und die große Frage der Rezession. Für den Chef der Bank of America geht diese Debatte am Thema vorbei. Viel wichtiger für ihn, wer leidet darunter am meisten? Anne Schneider berichtet.
Ob wir in einer Rezession stecken oder nicht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, wie sich die Situation für die Menschen anfühlt, die am meisten gefährdet sind. Mit dieser Aussage hat Brian Monahan den Fokus auf die wirtschaftliche Situation der US-Amerikaner mit wenig Geld gerichtet. Sorgen machen ihm besonders die steigenden Mieten. Sie gehen 10, 12, 15% rauf, so der Chef der Bank of America. Bei ärmeren Haushalten könne das leicht 40% des Einkommens verschlingen. Bei Durchschnittsverbrauchern erkennt Monahan jedoch noch keine wirtschaftlichen Probleme auf breiter Front. Allerdings würden sie weniger Geld zurücklegen. Die Debatte über einen Rückgang der US-Wirtschaftsleistung ist mit Blick auf die US-Zwischenwahlen im November zum Politikum geworden. Die Inflation ist mit 8,5% derzeit zwar so hoch wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr und auch das Vertrauen der Verbraucher in die amerikanische Konjunktur nimmt ab. Doch der Arbeitsmarkt ist weiterhin robust. Viele Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiter. Wegen massiv gestiegener Verbraucher- und Großhandelspreise hat die Notenbank Fed den Leitzins zuletzt ein weiteres Mal kräftig angehoben. Sie hofft so, die Inflation zu zähmen, versucht aber zugleich, einen allzu großen Schaden für die Wirtschaft abzuwenden.
Ja, und nicht gerade beitragen zu einer Belebung des Weltmarktes dürfte der Konflikt um Taiwan. Nicht wenige befürchten dort eine weitere geopolitische Eskalation. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Taipei ärgert sich China nun über Handelsgespräche zwischen den USA und Taiwan. Eva Lambi-Schmidt.
Die Taiwan-Frage sei die wichtigste, sensibelste und zentrale Frage in den Beziehungen zwischen den USA und China, erklärt Xu Jueting, Sprecherin des chinesischen Handelsministeriums. Die US-Seite solle sich an Vereinbarungen mit China halten. Dazu gehöre auch das sogenannte Ein-China-Prinzip, unter dem die meisten Länder weltweit diplomatische Beziehungen nur zur Volksrepublik China und nicht zu Taiwan unterhalten. In den angekündigten Handelsgesprächen zwischen den USA und Taiwan soll es unter anderem um Handelserleichterungen zwischen den beiden Ländern gehen. Die Gespräche sind nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Anfang August in Taipei ein weiteres Zeichen für die verstärkte Unterstützung der Insel durch die USA. China gefällt das nicht. Die Volksrepublik wirft den USA vor, sich in innere Angelegenheiten einzumischen und China spalten zu wollen. Den Inselstaat Taiwan sieht China als Teil der Volksrepublik und strebt eine Wiedervereinigung an, obwohl Taiwan historisch nie Teil der Volksrepublik war. Die chinesische Staats- und Parteiführung warnt, dass sie weitere Maßnahmen ergreifen werde, um die territoriale Integrität Chinas zu verteidigen. Bereits in den vergangenen zwei Wochen hat das chinesische Militär nach dem Besuch von mehreren US-Politikern auf der Insel diverse Militärmanöver zu Luft und See rund um Taiwan durchgeführt. Diese sollten nach Angaben des chinesischen Militärs als Abschreckung gegenüber Taiwan und den USA dienen. Es wurden auch Raketen über die demokratisch regierte Insel gefeuert. Taiwan hat am Mittwoch eigene Militärübungen gestartet und seine modernsten Kampfjets präsentiert. Nach Angaben der taiwanischen Luftwaffe wollte der Inselstaat so seine Kampfbereitschaft erproben.
Ein Land unter Drogen, so darf die Opioid-Epidemie in den USA bezeichnet werden. Wegen ihrer Rolle darin müssen jetzt einige Apothekenketten in den USA eine Millionenstrafe zahlen. Laura Gutkamp.
650 Millionen Dollar müssen Walmart, CVS und Walgreens an zwei Counties, etwa vergleichbar mit Landkreisen, im US-Bundesstaat Ohio zahlen. Der zuständige Bundesrichter in Cleveland erklärte, dass die drei großen Apothekenketten für ihre Rolle in der sogenannten Opioidkrise zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Opioide sind Schmerzmittel, die Stoffe enthalten, die besonders schnell abhängig machen und die bei einer Überdosis oft zu Atemlähmung führen. Ein Urteil im November letzten Jahres kam zu dem Schluss, dass die Unternehmen im Laufe der Jahre weiterhin große Mengen an verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln abgegeben hatten, während sie die eklatanten Folgen von Opioidmissbrauch ignorierten.
20 nach 5 gleich, Sie hören Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Und es sind keine einfachen Zeiten für Wirtschaftstreibende hierzulande. Steigende Preise, nicht nur bei der Energie, dann das Gerangel um Fachkräfte. Der Arbeitsmarkt ist teilweise wie leergefegt. Und dazu auch noch die schwierige Suche nach Auszubildenden. Auch hier hat sich die Lage nochmal verschärft. Jeder vierte Ausbildungsplatz bleibt unbesetzt, berichtet Johannes Kuhn.
Auszubildende finden, so schwierig wie in diesem Jahr, war das noch nie, so der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK. Die Ergebnisse der jährlichen Umfrage kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres könne man unter die Überschrift Ausbildungsplatz sucht Azubi stellen, so der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derks.
Schon im letzten Jahr haben mehr als 40% der Unternehmen gesagt, dass sie nicht alle ihre Ausbildungsplätze besetzen konnten. Das ist eine Rekordzahl. Das heißt, 75.000 Unternehmen können nicht alle Plätze besetzen und 27.000 Unternehmen sagen sogar, sie haben keine einzige Bewerbung bekommen.
Besonders Gastgewerbe sowie Transport und Logistik hätten Probleme mit der Nachwuchssuche. Und anders als früher gehört inzwischen auch die Industrie zu den Sorgenkindern. Die Corona-Krise habe die ohnehin angespannte Lage noch einmal verschärft, so der DIHK. Die Einschränkungen hätten Praktika und Jobmessen, aber auch die Berufsberatung und die Ausbildungsplatzsuche selbst seit 2020 deutlich erschwert. Digitale Formate hätten dies nicht abfedern können, so Derks zur ARD.
Das alles führt dazu, dass junge Menschen dann gar keine Bewerbung abschicken, weil sie große Scheu haben und noch nie einen Betrieb von innen vielleicht gesehen haben. Und das ist viel wichtiger, als vielleicht wir alle gedacht haben.
Der DIHK hofft, dass die Corona-bedingten Effekte bald nachlassen. Allerdings verschärft der demografische Wandel in den nächsten Jahren das Fachkräfteproblem. Der Bedarf an beruflich Qualifizierten sei inzwischen höher als bei den Akademikern. Die Unternehmen versuchen laut Umfrage mit attraktiveren Arbeitsumfeldern gegenzusteuern. Zum Beispiel mit flacheren Hierarchien, finanziellen Anreizen oder Azubi-Projekten. Die Wirtschaft wünsche sich aber auch Unterstützung von der Politik. Sie fordert zum Beispiel ein Azubi-Ticket analog zum Semesterticket für Studierende. Es müsse aber auch einfacher werden, aus dem Ausland in den Ausbildungsmarkt einzuwandern.
Deutschland soll Fahrradland werden. Dieser Satz wurde wahrscheinlich schon sehr oft gesagt. Heute auch von Bundesverkehrsminister Wissing auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar. Und ein anderes Thema dort ist der Umgang im Straßenverkehr mit der angekündigten Cannabis-Legalisierung. Annette Deutzkens dazu.
Die Botschaft von Bundesverkehrsminister Volker Wissing war kurz und unmissverständlich. Nach Cannabiskonsum setzt man sich nicht ans Steuer, so der FDP-Politiker beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Dort diskutieren Experten heute unter anderem, ob es bei Autofahrern einen Grenzwert für den THC-Gehalt im Blut geben sollte, analog zum Alkohol. Ein Problem, so Wissing, nachdem er oft gefragt werde und auf das jetzt Experten eine Antwort finden müssten. In Goslar wird diese Antwort für morgen erwartet. Dann wird es auch die Empfehlungen der anderen Arbeitsgruppen geben, die sich unter anderem mit der Sicherheit von Fahrradfahrern oder Haftungsfragen bei E-Scootern befassen. Die Ergebnisse der Expertentreffen finden sich am Ende oft auch in Gesetzen wieder, so Ansgar Staudinger, Präsident des Verkehrsgerichtstages. Das belege eine aktuelle Studie. Ob es um Schmerzensgeld geht, das Smartphone am Steuer oder das Alter von E-Scooter-Nutzern, Vorschriften zu vielen Verkehrsthemen haben ihren Ursprung in Goslar.
Es war eine Tat, die nicht nur die Wirtschaftswelt erschüttert hatte. Der Säureanschlag auf den damaligen Innogy-Manager Bernhard Günther im Jahr 2018. Damals wurde er morgens in der Nähe seines Wohnhauses mit Schwefelsäure überschüttet und schwer verletzt. Offenbar war das eine Auftragstat. Jetzt hat das Landgericht Wuppertal ein Urteil gesprochen. Ganz abgeschlossen ist der Fall damit aber noch nicht. Wolfgang Lumpe.
Zumindest äußerlich ruhig verließ Bernhard Günther nach dem Urteil den Gerichtssaal. Das Urteil gegen den 43 Jahre alten Belgier sieht er als so wörtlich eine Etappe. Denn klare Beweise oder gar konkrete Ermittlungen gegen Hintermänner der Tat gibt es auch mehr als 4 Jahre danach immer noch nicht.
Es gibt noch weitere Schritte zu tun, bis die Tat vollständig aufgeklärt ist. Und ich glaube, die ganz große Erleichterung, die wird sich allenfalls da einstellen.
Der frühere Innogy-Manager kam an jenem Sonntagmorgen im März gerade vom Joggen, als zwei Männer ihn zu Boden warfen und mit hochkonzentrierter Schwefelsäure überschütteten. Günther ist seitdem entstellt, hat nur mit Glück sein Augenlicht nicht verloren. Mehrere Operationen hat er hinter sich, viele weitere vor sich. Der Auftraggeber der Tat stammt aus seinem direkten beruflichen Umfeld, glaubt der Manager. Das Ziel sei ganz klar gewesen, seine Karriere zu zerstören. Davon ist auch Martin Meinberg überzeugt. Er ist der Anwalt von Bernhard Günther.
Es gab maßgebliche Veränderungen in dem Unternehmen. Und da alles andere abgeklopft worden ist und die Indizien auch dafür sprechen, gehen wir einfach davon aus.
Dem Angeklagten hatten Staatsanwaltschaft, Gericht und Günthers Anwalt nahegelegt, doch auszupacken, wer ihn beauftragt habe. Das würde seine Strafe erheblich verkürzen. Aber alle Appelle nutzten nichts. Der Mann schwieg beharrlich bis zum Schluss. Und doch, mit dem heutigen Urteil sind die Ermittlungen vielleicht noch nicht am Ende, sagt Staatsanwältin Dorothea Tummelshammer.
Aus der Hauptverhandlung haben sich gegebenenfalls neue Ergebnisse ergeben. Wir werden die sammeln, sichten und die dann auch verfolgen.
Der Angeklagte verfolgte den gesamten Prozess mit verschränkten Armen und gelangweiltem bis genervtem Blick. Er kenne Bernhard Günther nicht und habe ihn nie zuvor gesehen. Was passiert sei, tue ihm leid, er sei ja auch ein Mensch mit Herz. Die Wuppertaler Richter hingegen sagten, die Beweislage sei eindeutig, die DNA-Spuren am Tatort ganz klar dem Angeklagten zuzuordnen. Entsprechend fiel die Einordnung der Tat durch die vorsitzenden Richter aus. Gerichtssprecher Matthias Roth fasst zusammen.
Der Vorsitzende hat das Verbrechen an Rohheit und Menschenverachten kaum zu übertreffen bezeichnet als eine schlimme Tat, die äußerst ungewöhnlich und kaum so in der Gerichtspraxis vorkommt.
Der Verteidiger des Angeklagten hält die Beweise gegen seinen Mandanten für alles andere als stichhaltig. Er werde auf jeden Fall in Revision gehen. Bernhard Günther verließ das Gericht mit den Worten, er empfinde heute Dankbarkeit und Erleichterung, obwohl noch viele Fragen offen seien.
Wolfgang Lumpe aus Wuppertal. Und was heute für Aufsehen an den Finanzmärkten gesorgt hat, das besprechen wir zum Abschluss der Sendung mit Dorothee Holz, live an der Frankfurter Börse. Frau Holz, gestern gab es ja einen deutlichen Rücksetzer für den DAX. Die Angst vor einer Flaute hält an. Heute geht es aber leicht bergauf. Warum?
So ist es. Der DAX ist kurz vor Handelsende weiter im Plus. Die Gewinne sind aber doch ziemlich stark abgebröckelt im Laufe des Handelstages. Es geht hier noch um 0,5% hoch auf rund 13.690 Punkte. Das liegt an den recht schwachen US-Börsen, dass sich die stärkeren Kursgewinne hier nicht gehalten haben. Dort hat der amerikanische Einzelhändler Kohl's seine Umsatz- und Gewinnprognose deutlich gesenkt, weil weniger konsumiert wird angesichts der hohen Inflation in den USA. Die Aktien tief im Minus. Die amerikanische Notenbank hat sich ja die Inflationsbekämpfung zum Ziel gesetzt. Jetzt gibt es aber erste warnende Stimmen aus der Fed, beim Straffen der Geldpolitik nicht übers Ziel hinauszuschießen, keine unnötigen Fehler zu machen. Es geht darum, eine Balance zu finden, um eben auch die Wirtschaft nicht zu stark abzuwürgen. Ein Drahtseilakt für die Notenbanken.
Ja, die Inflation in der Eurozone, darüber haben wir auch berichtet, die bleibt auf Rekordwert 8,9%. Aber das sind ja Peanuts eigentlich im Vergleich zur Türkei. Die geht aber einen ganz anderen finanzpolitischen Weg.
Die türkische Notenbank geht tatsächlich eigene Wege. Im Juli lag die Inflationsrate bei rund 80%. Die türkische Notenbank hat jetzt den Leitzins aber überraschend um einen vollen Prozentpunkt auf 13% gesenkt. Zur Begründung, die Wirtschaft müsse gestützt werden. Das hat die türkische Lira auf Talfahrt geschickt. Der Dollar hat sich um rund 1% auf über 18 Lira verteuert. Für Verbraucher ein verheerender Schritt, für die Börse in Istanbul aber ein Grund zu feiern. Das macht nämlich natürlich die Exporte wettbewerbsfähiger. Und es gab offenbar Vorahnungen, denn in der vergangenen Woche haben Ausländer besonders stark in türkische Werte investiert.
Ein anderes Thema in dieser Sendung war die Gasumlage. Besonders Aktionäre des Versorgers Uniper dürfte das freuen. Der Kurs fällt trotzdem von Uniper. Warum?
Ja, das ist ja schon seit gestern der Fall. Heute nochmal ein Minus von 4,5%. Zweitgrößter Verlierer im MDAX. Hier fürchtet man, dass sich die Lage bei den Gaslieferungen weiter verschlechtert. Uniper schneller die Gasumlage aktivieren und vielleicht auch noch nach oben anpassen muss. Und möglicherweise reicht das Staatsgeld nicht. Und es ist eine weitere Finanzspritze erforderlich.
Passenderweise gab es heute vom Autoscheinwerferhersteller Heller einen Lichtblick. Wie sieht der aus?
So ist es. Hella hat nämlich prall gefüllte Auftragsbücher, sogar auf Rekordniveau. Und das soll sich im neuen Geschäftsjahr auszahlen. So soll der Umsatz deutlich wachsen. Und auch das Ergebnis, die Aktien klettern um 2,3% und der Zulieferer Conti im DAX um 1,3%. Und ich schließe noch den Euro an. Der sinkt auf einen Dollar 0,137 bei Anleihenkursverluste. Die Umlaufrendite steigt auf 1,01%. Gold sinkt auf 1.762 Dollar.
Danke, Dorothee Holz, live von der Frankfurter Börse. Das war Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Reeser.